Wenn Sie sagen, this changes everything, oder wenn Sie das zitieren, was genau ist dann dieses this?
This ist die Klimakrise und das everything, was es verändert, ist zumindest in der Hauptthese von dem Buch, das mit diesem Titel zitiert wird, die Debattenlage auf der linken wie auf der rechten Seite und natürlich zuerst über Klimapolitik, aber die These ist auch mit ein bisschen Auswirkungen dann auch auf den weiteren Bereich überhaupt, wie sich da die beiden Lager formieren. Das ist also eine Ausstrahlungskraft noch über das Klimathema hinweg hat, weil nun ja Klimakrise natürlich auch wichtiges Thema, vielleicht das Wichtigste für Menschheit ist.
Sie haben eben schon gesagt, es gibt da so zwei Lager. Mich würde interessieren, wer da konkret die Debatte bestimmt und ob es wirklich nur diese zwei Lager gibt oder ob es nicht am Ende doch ein bisschen komplexer ist als das.
Also was wir in der Einführungsveranstaltung jetzt am Mittwoch oder muss ich dann sagen, heute thematisieren werden, ist, dass eigentlich die Aufteilung in zwei Lager zu einfach ist, zu wenig erklärt und vor allen Dingen dadurch gespeist ist, dass man vorweg eine politische Orientierung, dass es da zwei Lager gibt, voraussetzt und das überträgt auf die Klimadebatte. Das hat eine gewisse Plausibilität, damit kann man einiges erklären und ist eigentlich auch der Hauptansatz in den meisten Artikeln, die zu dem Thema noch erscheinen. Aber im Prinzip kommt es zu einer ganzen Reihe von Verschiebungen und die wollen wir dann heute Abend beleuchten, um damit einen Weg zu schaffen, dass man weniger aneinander vorbei diskutiert. Denn wir haben ganz viele Ungleichzeitigkeiten. Wer geht von welchem Ausmaß der Klimakrise aus? Ja, beispielsweise hat dann einen sehr starken Effekt darauf, wie steht man zu einzelnen Instrumenten, mit denen man handeln könnte, aber auch zu der gesellschaftstheoretischen Deutung insgesamt. Also es gab ja eine Zeit lang einen zentralen Ansatz über politische Entscheidung, das Problem anzugehen. Beispielsweise 92 bei der Klimakonferenz haben ja Staaten sich nationale Verpflichtungen gegeben. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das liegt auf der Hand. Jetzt kann man sich fragen, warum? Gibt es eine so klassisch traditionelle Antwort auf der Linken? Das ist der Kapitalismus. Man kann quasi nicht von der Politik her lenken, ein Wirtschaftssystem, was auf Ressourcenverbrauch gepolt ist und was quasi gesteuert ist über Profit und nicht Mehrwert für Menschheit. Das ist so eine Antwortrichtung. Neben dem verschiedenen anderen und die hat definitiv auch ihre Schwächen. Dann gibt es eine andere Antwortrichtung, die sagt, wir haben da nicht nur mit Politik und nicht nur mit einer Wirtschaftsweise zu tun, sondern wir haben auch mit einem Lebensstil, den man sich angewohnt hat, ein Sinngebungsmodell, zumindest für die reichen Bevölkerungen des Nordens, ja, wo man halt seinen eigenen Wert dadurch, dass man sich mit materiellen Gütern, mit Statusobjekten ausstattet, indem man so seinen eigenen Wert empfindet, darstellt, ne, sich mit von anderen wiedergespiegelt bekommt, dann braucht man halt ein Auto, dann braucht man ein Haus, ja, also dann gibt es verschiedene materielle Wohlstandssymbole, die alle einen Ressourcenverbrauch haben und bei so einem Lebensstil, der auch nur funktionieren kann auf Kosten anderer Weltregionen und der Umwelt, da kommt man auch in ein Problem hinein und dann ist dieser Lebensstil auch zu kritisieren. Das ist jetzt zum Beispiel schon ein klassischer Unterschied zwischen mal einer traditionell eher linksorientierten Umweltbewegung, die stark auf diese Wirtschaftsweise, den Fokus der Wirtschaftsweise schaut und dass das andere ist dann was eher bei der Grünen Partei auch abgebildeten Spektrum, ne, dann thematisiert wird und ich denke, heute sehen wir, dass wir beides ein bisschen anschauen müssen und dafür können und müssen wir diskutieren.
Ich habe so das Gefühl, Sie wollen auch so ein bisschen so einen historischen Blick aufmachen und gibt es da so eine Dynamik, dass man sich schon einander annähert oder verhärten sich da die Fronten eher?
Also es gibt Verschiebungen auch im linken wie im rechten Bereich und natürlich Verhärtungen wie neue Zusammenführungen. Ein klassisches Beispiel, ich fange jetzt mal mit der Rechten an, ist, zeitlang war es so, dass es ein Lager der Klimaleugner gab und ein Lager, was im Prinzip beschwichtigt hat, Ausreden gesucht hat. Und jetzt, wo die Anzeichen natürlich auch für den Klimawandel deutlicher werden, fließt das eher zusammen. Sie können das dann Präsident Trump ablesen, der nicht bei jeder Gelegenheit Klimawandel leugnet, sondern teilweise auch einfach sagt, na gut, der findet statt, aber wir müssen jetzt einfach nichts ändern, um die Stärke Amerikas zu bewahren, um dann mit dem Klimawandel umgehen zu können. Da fließen dann quasi Leugnung und Ausrede suchen zusammen. Auf der linken Seite ist es so, dass sehr viele den Eindruck haben, wir haben jetzt viele Jahrzehnte, in denen wir gesagt haben, die Klimauhr steht 5:12, es ist aber nichts Wesentliches erreicht worden. Im Prinzip brauchen wir jetzt gar nicht darüber streiten, was sind die richtigen Ansätze, die uns aus dem Problem rausführen, sondern wir brauchen alle gemeinsam. Und der Streit darüber, mit welchem zuerst anfangen, den konnte man sich, also diesen Luxus konnte man sich geben, als einfach auch mehr Zeit zum Handeln war.
Glauben Sie denn, dass die Leute, die den Klimawandel leugnen, wirklich nicht verstanden haben, was da passiert, oder wollen die nur ihren Lebensstandard nicht aufgeben?
Also meistens vermischt es sich ja so. Unser Gehirn ist vielleicht ja auch daraufhin geeicht, Rechtfertigung dafür, was wir zuletzt getan haben, eine plausible Geschichte zu erzählen, was wir zuletzt getan haben. Und da, wenn man das, was man zuletzt als Lebenswandel getan hat, woran man sich orientiert hat, wenn man das plausibel erklären will, dann kommt man eventuell bei einer Leugnung an. Also das steht jetzt nicht grundsätzlich im Widerspruch. Grundsätzlich ist ja auch eine sehr große Herausforderung, wenn wir feststellen, da ist ein existenzielles Problem für die Menschheit. Das behauptet inzwischen sogar Christian Lindner, der dann trotzdem zu dem Ergebnis kommt, dass jetzt falsch wäre, über Wirtschaftsweise zu diskutieren. Aber wenn man zu dem Ergebnis kommt, dann muss man natürlich fragen, war es überhaupt ein Beitrag, wenn ich mein Häuschen im Grünen gebaut habe, was aber nur durch lange Pendelwege erreichbar ist? Da droht quasi auch so eine Umwertung von verschiedenen Orientierungen, die viele Menschen sich so in ihrer Biografie gesetzt haben. Das ist ein schwieriges Thema, das kann niemand trivial angehen, da gibt es auch keine einfachen Antworten zu. Aber das ist Schwierigkeit natürlich für einen Homo sapiens, der dann versucht, unserem Großhirn möglichst den Selbstwiderspruch zu vermeiden, mit sich selber konsistent zu denken.
Naja gut, aber nur weil es keine einfachen Antworten gibt, kann man sich ja trotzdem auch mit den schweren Antworten und Fragen befassen. Zum Beispiel auch, wie das vielleicht zu erreichen sein könnte, dass nicht immer so gleich die erste Reaktion auf irgendwelche Einschränkungen oder Umstellungen in der Lebensweise so ausfällt, dass es heißt, die wollen uns was wegnehmen.
Das ist richtig. Und dafür macht dann hier und da auch ein historischer Blick Sinn, dass man überlegt, warum habe ich denn in der Vergangenheit oder auf welcher Grundlage habe ich in der Vergangenheit so und so entschieden, mich so und so orientiert. Und wenn ich dann plausibel weiß, warum habe ich das in der Vergangenheit so gemacht, warum sehe ich es heute anders, dann macht es manchmal leichter, anders zu handeln heute oder auch weitere Gedanken anzuschließen. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, im Grunde genommen die Thematik, dass in einer begrenzten Welt eine auf unbegrenztes Wachstum ausgelegte Wirtschaftsweise an Grenzen kommt, dass wir da an Probleme stößt. Das ist 50 Jahre alt, das ist 1972, ist das quasi so im breiten Publikum bis hin zu Bildzeitungsleserinnen und Lesern eigentlich angekommen, bekannt geworden. Und kann sich natürlich fragen, wenn jetzt da schon der Zusammenhang mit Wirtschaftsweise ganz klar auf dem Tisch lag, warum haben eigentlich Menschen, die sich mit Gesellschaftstheorie befassen, die gesellschaftspolitisch engagiert sind, überwiegend das Thema liegen gelassen, gar nicht aufgegriffen, gar nicht als Steilvorlage benutzt? Warum war das auch 20 Jahre später, als in Rio die erste Klimakonferenz stattfand, so, dass auf der Linken die meisten das Thema noch nicht so richtig ernst genommen haben. Dann muss man schauen, ein paar der Argumente damals, die finden sich vielleicht auch heute bei Christian Lindner noch wieder. Ja, aber dadurch, dass wir so viel Zeit verloren haben, verschiebt sich halt die Debattenlage. Und das ist jetzt, wie gesagt, das Thema heute Abend.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, was so das Ziel der Veranstaltungsreihe sein könnte, nämlich sich einander ein bisschen mehr anzunähern, ein bisschen mehr Verständnis für die verschiedenen Positionen zu entwickeln. Aber warum dann nicht lieber direkt mit Verantwortlichen reden, sondern hier sowas in der Öffentlichkeit zu machen, wo eigentlich die Gefahr besteht, dass dann ohnehin das nur die Menschen erreicht, die eh schon quasi sich damit befassen?
Ich hatte das schon am Anfang erzählt. Da haben wir seit noch nicht so langer Zeit die Situation, junge Menschen gehen auf die Straße, Fridays for Future, protestieren. Und aus dem Spektrum kommen wir mit, sagen einige der jungen Leute, wir sprechen jetzt den offensichtlichen Zusammenhang zwischen Wirtschaftsweise und der Klimakrise an, werden dafür hart kritisiert. Da sagen uns dann andere, warum müsst ihr denn so schwierige Themen ansprechen? Seid doch einfach nur für Umwelt, da kann euch jeder unterstützen. Ne? Warum müsst ihr sowas wie Wirtschaftsweise ansprechen? Und dann müssen sich dafür rechtfertigen und finden eigentlich schön, wenn sie da auf diese Anwürfe besser antworten können. Und ich selber zähle mich jetzt zu Leuten, die sich eher relativ viel mit Gesellschaftstheorie und Gesellschaftspolitik auf so einer theoretischen Seite her beschäftigen. Wir müssen uns im Grunde genommen fragen, da ist ein sehr großes Thema mit viel Tragweite, Klimakrise. Warum ist das eigentlich so lange liegen geblieben? Warum hat Gesellschaftstheorie sich ganz wenig damit befasst? Warum gibt es kaum vernünftige Ansätze? Warum können wir jetzt beispielsweise den Leuten von Fridays for Future, die jetzt nach Rechtfertigungen suchen, ja, um ihre Antworten zu verbessern, warum können wir da nicht was aus der Tasche ziehen und sagen, genau, hier, ne, da wurde schon theoretisch dran gearbeitet. Warum ist es eigentlich so, dass da die Theorie auch den Protest der jungen Leute gebraucht hat, um sich jetzt einige neue Fragen zu stellen? Ja, und da passieren momentan ganz spannende Innovationen auch. Da haben wir beispielsweise in unserer Reihe der Professor Lessenich dann im Juni in Erfurt vielleicht momentan noch den interessantesten Ansatz so in Deutschland vertritt, da Theorie weiterzuentwickeln. Das ist noch gar nicht fertig. Und darum sagen wir, dass das Spannende ist. Wir möchten jetzt gerne diese Diskussion von Leuten, die eher von so einem theoretischen, gesellschaftspolitischen Standpunkt ausschauen und die eher klimapolitisch an das Thema herangehen, die möchten wir gerne zusammenbringen. Wir möchten gerne auf Augenhöhe gemeinsam diskutieren und nicht, dass wir den Politikern sagen, jetzt handelt mal. Es gibt da, das müssen Sie mal raussuchen, was jetzt uns genau zitieren kann von dem hessischen Grünen, Tariq Al-Aziz, der war Umweltminister, der ist mal gefragt worden, so, jetzt waren Sie so und so lange grüner Umweltminister. Warum ist eigentlich so wenig passiert in der Verkehrspolitik? Und da hat er gesagt, ja, es fahren jeden Tag 500.000 Menschen mit dem Auto nach Frankfurt rein und raus. Und das ist auch eine politische Macht, an der die Politik, auch gewählte Politiker nicht vorbeikommen. Ja, also das heißt, es ist nicht so einfach, dass wir sagen können, die Politiker sind schuld, die fällen die falschen Entscheidungen. Wir können auch nicht sagen, die Konsumenten sind schuld, ja, die kaufen jetzt einfach die falschen Sachen. Wir können nicht sagen, das ist nur ein abstrakter Kapitalismus, sondern es lohnt sich, dass wir darüber diskutieren, dass wir der Frage gemeinsam nachgehen und dafür haben wir eine Veranstaltungsreihe.
Sie haben jetzt den Herrn Lessenich schon angesprochen. Wen haben Sie sonst noch eingeladen zur Veranstaltungsreihe und warum?
Ja, also nach quasi so dem Auftakt, in dem wir ein bisschen versuchen, die Debattenlage zu sortieren, damit wir dann auch im weiteren Verlauf möglichst wenig aneinander vorbei argumentieren, haben wir Martin Fritz am 18. März. Der wird so einen Überblick geben über Ansätze, wie kann man eigentlich eine Wirtschaft denken, die nicht wächst. Also das Wachstumsparadigma ist ja eins, kennen wir jetzt nicht nur von den kapitalistischen Gesellschaften, das ist ja in real existierenden Sozialismus auch genauso gewesen. Was ist eine, wie können wir uns vorstellen, Steady State Economy? Eine, die nicht ständig größer werden will. Und da wird er uns einen Überblick geben, so ein bisschen interaktiv, gut verständlich. Im April haben wir mit Friederike Habermann eine sehr engagierte Theoretikerin und Aktivistin auch, die quasi aus dem Spektrum, was so in Degrowth Ja, das sind diese Perspektiven, die Wirtschaft, Wirtschaftsweise ohne Wachstum, da einen Ansatz vertritt. Commons heißt der, Gemeingüter auf Deutsch, und sie verbindet den mit einem, sag ich mal, mit einem deutlich gesellschaftspolitischen Rahmen. Nicht nur als, es ist eine konkrete Utopie, wo man heute mit dieser Wirtschaftsweise anfangen kann, und sie schlägt da den Rahmen quasi mit einem Beispiel aus diesen ganzen Degrowth-Fächer in Richtung, was kann das dann auch in einer gesellschaftlichen Ebene heißen. Ja, im Mai haben wir mit Anne Titor auch eine Wissenschaftlerin aus Jena, die uns helfen wird. Wir kommen ja alle aus dem reichen Norden, aus den Ländern mit dem höchsten ökologischen Fußabdruck. Wie sind eigentlich die Perspektiven aus dem globalen Süden? Und die sind auch nicht einheitlich. Und da wird sie uns da mit einigen Südperspektiven konfrontieren, beziehungsweise uns da den Unterschied, die Frage globaler Umweltgerechtigkeit aus einer Süd- und aus einer Nordperspektive bietet, dann genauer darlegen. Ja, und im Juni, gesagt, ich hatte schon angesprochen, Stefan Lessenich, der quasi versucht, das Feld wirklich auch theoretisch ein bisschen zu erweitern, bis hin zu der Frage, was für eine Art von Demokratie, was für ein Kompromiss zwischen welchen Gruppen auf Kosten von welchen Dritten lag dem zugrunde. Und der hat da im Herbst noch ein neues Buch herausgegeben und wird uns dann den Ansatz aus seinen letzten beiden Büchern zusammengeführt präsentieren und mit uns ins Gespräch kommen, denn das ist der Gedanke, dass wir da uns nicht einfach nur von Experten und Expertinnen belehren lassen, sondern dass wir da eine gemeinsame Debatte mit Menschen, die sich in und um Erfurt mit Klimapolitik und mit Theorie beschäftigen, hinbekommen. Mhm.
Ja, damit könnte es das gewesen sein. Ich habe aber noch eine letzte Frage zur ersten Veranstaltung. Und zwar heißt es da, dass die verschiedenen Akteurinnen, die sich auch sozusagen für die Orga der Veranstaltung kenntlich zeichnen, nochmal so Statements mitgebracht haben. Wie soll das laufen? Sind das dann so Grußworte oder Kampfreden? Oder sind das eher so kleine Referate und dann teilt man nochmal Handouts aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also erstmal ist uns wichtig, dass es halt eine gemeinsame Debatte ist, und die wäre unvollständig auch ohne Statements von denen, die jetzt tatsächlich in erster Linie klimapolitisch in konkreten Aktionen aktiv sind. Und da wir hatten darüber gesprochen, die Unterschiede vielleicht gar nicht mehr so groß sind, würde es jetzt auch keinen Sinn machen, dass wir da der Reihe nach Statements verlesen, sondern nein, es ist eher umgekehrt so. In dem Input werden wir suchen quasi Sortierung über die Debattenlage, und die in und um Erfurt klimapolitisch Aktiven verorten sich da. Wo stehen sie dazu? Welche Fragestellungen betreffen sie da? Und wir haben sie eingeladen, auch die Fragen, die sie in dem Themenbereich haben und auch für die ganze weitere Veranstaltungsreihe zu formulieren, damit wir diesen Fragen auch bei den 5 weiteren Terminen nachgehen können.